sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zu Folge 127 von Sideline, dem USL Podcast. Auch heute werden wir wieder bei meinsportpodcast.de gehostet und dankenswerterweise um Viertel eins morgens auch wieder mit dabei, die liebe Anne.
Guten Morgen.
Ich war gerade kurz dabei, Viertel nach Mitternacht zu sagen, bis ich dachte, ich bin ja gar kein Wessi. Und wir sagen ja, wenn Viertel eins und nicht Viertel nach zwölf. Ja, wir haben heute tatsächlich ein buntes Themenprogramm für euch vorbereitet, denn der Open Cup hat ja seine zweite Runde gespielt. Wir haben einige USL-Spiele für euch analysiert und es gibt ein paar kleinere News. Und mit denen möchte ich tatsächlich gerne starten. Es ist nicht viel Aufregung dabei, aber doch so ein bisschen was zum Wiederauffrischen, was diverse Teams und Ligen angeht. Kommen wir zu unser aller Lieblingssorgenkind, das mit demselben Buchstaben beginnt wie die NASL und gefühlt immer nur eine Neuauflage der Liga ist, und zwar die NISA, die North American Soccer Association. Das war die NASL. Egal. Die NISA passt schon. Da gab es ja Gerüchte, dass die Liga endgültig den Stecker gezogen bekommt, auch nachdem die Führungsetage ausgewechselt werden sollte. Jetzt wurde aber bekannt, dass die NISA nicht tot ist, sondern im Herbst mit einem Pokal-Turnier versucht, neues Leben einzuhauchen. Viel bekannt ist noch nicht, außer dass noch nach Teams gesucht wird, die dann auch in der neuen Saison dann nächstes Jahr mitspielen können und dass eben die NISA nicht tot ist. Und daher die Frage an dich, liebe Anne. Bist du überrascht davon, dass die NISA sich mal wieder aus dem Grab zieht, oder sagst du, das ist jetzt wirklich so der letzte Sargnagel, weil sie das irgendwie brauchen, um nochmal vielleicht doch nochmal die Lizenz der USSF zu bekommen?
Also das ist definitiv in meinen Augen der letzte Sargnagel, und dieser Sargnagel ist auch schon arg verbogen. Weil, warum haben sie keine Frühjahrssaison, warum erst eine Herbstsaison? Das heißt, es dauert nochmal mindestens ein halbes Jahr wahrscheinlich, bis da überhaupt wieder Fußball gespielt wird. Und das ist in meinen Augen immer ein ganz, ganz schlechtes Signal. Auch, dass sie noch Teams suchen für dieses Turnier, für die Liga, das sieht nicht gut aus. Man versucht ja jetzt wirklich den letzten Strohhalm, den man noch irgendwo gefunden hat, zu nutzen. Aber das ist halt auch so ein verstaubter Strohhalm.
Man muss ja sagen, mit ihrem NISA Independent Cup haben sie echt ein gutes Turnier mal auf die Beine gestellt. Hier weiß man noch gar nicht, worum es eigentlich gehen wird. Also welche Teams mitmachen, welche Teams überhaupt noch in der NISA sind, weiß man auch gar nicht. Trotzdem fand ich kurios zu vermelden, dass Liga doch noch nicht ganz tot ist. Stichwort nicht ganz tot, das trifft auch auf unsere alten Freunde Northern Colorado Hailstorm zu. Die haben ja bis letzte Saison noch in der USL League One gespielt und da ja auch den Jägermeister Cup gewonnen. Jetzt wurde bekannt, dass sie sich für die League of Clubs quasi eingeschrieben haben, die neue viertklassige Amateurliga neben der NPSL. Ja, was denkst du dazu, Anne? Ist das auch eher so ein, wir versuchen irgendwie zu erleben und vielleicht unter neuen Ownern irgendwann doch nochmal professionell zu werden? Oder denkst du, die geben es irgendwie nicht auf und versuchen noch irgendwie die Lichter am Brennen zu halten und sei es nur im Amateurfußball?
Schwierig. Also wonach das jetzt auf jeden Fall aussieht, ist, sie wollen weiter aktiv sein, sie wollen den Namen aktiv lassen und nutzen jetzt halt diese Amateurvariante. In vielleicht auch der Hoffnung, dass sie dann irgendwann nochmal höherwertige Owner oder Sponsoren finden, damit sie auch wieder in den Profifußball gehen können. Aber da muss man, glaube ich, auch ein sehr kritisches Auge drauf behalten, ob das so funktioniert, wie es aktuell vielleicht angedacht ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass sie wirklich einfach sich sagen, hey, wir haben viel eher Bock, in solchen Ligen zu spielen. Vielleicht legen sie künftig auch noch eher eine Konzentration auf den Kinder- und Jugendfußball, das machen ja auch einige Teams, ist ja nicht komplett abzustreiten.
Ich bin ganz ehrlich, solange die Owner-Gruppe nicht wechselt, bin ich da sehr skeptisch, was den Club angeht. Weil, für die es nicht mitbekommen haben oder schon wieder vergessen haben, der Grund, warum Northern Colorado nicht mehr in der USL ist, ist ja, dass sie ihre Rechnungen nicht bezahlt haben und die Liga die Gehälter für die Spieler übernehmen musste und es ja auch Probleme mit dem Stadionbau gab aufgrund finanzieller Dinge. Und das macht mich halt sehr skeptisch, was die Ownership-Gruppe angeht, wenn sie jetzt den Neustart im Amateurbereich wagen. Sicher ist wahrscheinlich nicht so kostenintensiv, aber ich hätte dann doch lieber einen Wechsel gesehen, was die Besitzer angeht, anstatt zu sagen, hey komm, wir gehen in den Amateurbereich, wo uns vielleicht keiner kennt und man so ein bisschen den Namen reinwaschen kann. Gefällt mir nicht, aber okay.
Naja, du musst halt irgendwie auch Kosten sparen. Und das kannst du nur im Amateurbereich.
Stichwort Amateure. Kein Amateur, aber doch auch eine weitere schlechte Nachricht für die Liga oder zumindest für Birmingham. Birmingham Legion ist das erste USL Profiteam, das in der neuen Saison einen Trainer entlassen hat. Tommy Söhn wurde am Mittwoch, eine sehr kuriose Zeit, wie ich finde, offiziell gehen gelassen. Die ein oder anderen Älteren kennen ihn vielleicht noch als Trainer von DC United, wo er Anfang der 2000er Jahre das Team unter anderem zum MLS-Titel und zum US Open Cup-Titel geführt hat. Seit der Gründung von Birmingham hat er das Team gecoacht und hat sie in 6 Jahren 5-mal in die Playoffs gebracht. Letztes Jahr haben sie die verpasst, sahen auch nicht wirklich gut aus und jetzt eben knapp 5-6 Spieltage Pi mal Daumen in der neuen Saison wurde er offiziell gehen gelassen. Was hältst du davon, Anne? Von Tommy Söhn, vielleicht auch aus MLS-Sicht, falls du ihn noch kennst aus der Region und generell so vom Entlassungszeitpunkt.
Na gut, dass da was passieren wird bei Birmingham, war jetzt ehrlich gesagt, ich fand es jetzt nicht so überraschend. Es läuft ja gar nicht. Also die Saison bisher ist eine Katastrophe, könnte man fast sagen. Wir sind natürlich noch sehr früh in der Saison, aber du musst natürlich rechtzeitig reagieren. Ansonsten ist das der Zeitraum, der dir dann später kurz vor den Playoffs das Genick bricht, weil dir genau diese Punkte aus der Zeit fehlen. Dementsprechend war das so viel klar, dass sie da dann jetzt reagieren müssen. Aktuell sind sie ja gerade mal auf dem vorletzten Platz in der Eastern Conference. Es gibt nur 2 Teams, die schlechter sind, und das sind Hartford und Miami. Und also wenn selbst die jetzt noch Birmingham überholen würden, dann brennt da, glaube ich, das Dorf. Von daher, ja, wie gesagt, ich finde es jetzt nicht überraschend. Klar, der hat eine sehr lange Geschichte mit dem Club, ist da auch eine wichtige Person für den Club, aber irgendwann muss man dann auch mal den Austausch wagen, wenn man die Saison nicht schon am Anfang der Saison abschreiben will.
Ich bin ehrlich, ich finde den Wechsel sogar zu spät. Denn man hat letztes Jahr schon gemerkt, wo es hakt. Viele gingen davon aus, dass er in der Saison gehen muss. Und dann hat halt der Club entschieden, komm, wir geben ihm nochmal das, was er will und geben ihm große Namen, wie Danny Trejo oder Ronaldo Damus. Und spätestens jetzt, wo es auch mit denen nicht wirklich gelaufen hat, zugegeben, ich glaube, Trejo ist so auch verletzt gewesen zwischendurch, hat man halt jetzt die Reißleine gezogen. Ich bleibe dabei, ich hätte lieber in der Pause quasi rausgekegelt, aber so war es wenigstens noch der beste Zeitpunkt in der neuen Saison, bevor es am Ende zu spät ist. Aber ja, nach 207 Spielen für Birmingham ist dann Schluss für Tommy Söhn. Um die News nicht komplett negativ zu beenden, es gibt noch eine positive Sache. Denn am letzten Wochenende wurde eine der USA Championship Partien bei CBS übertragen, also dem Hauptsender, wo ja viele Spartensender die USL sowieso schon übertragen. Und dieses Spiel hat für eine sehr, sehr gute Quote gesorgt. Denn das Spiel von San Antonio gegen Phoenix hatte durchschnittlich 453.000 Zuschauer oder zuschauende Haushalte und im Peak, also quasi in der Höchstzeit, sogar 776.000 Zuschauende. Ich muss sagen, das hat mich durchaus überrascht, als ich das gelesen habe. Und es stand jetzt das bestgesehenste USL Regular Season Match in der Geschichte der USL. Was hältst du davon, Anne, dass die USL vielleicht doch ja, den Sprung hier und da bei größeren TV-Sendern doch schaffen könnte.
Ja gut, also ist ja eine super Werbung für die USL. Hat vielleicht aber auch für die größeren TV-Sender, könnte das perspektivisch vielleicht irgendwann relevant werden, wenn es darum geht, dass die USL Auf- und Abstieg hat und damit ja was ganz Besonderes in den USA ist. Also vielleicht ist es auch eine Idee von den TV-Sendern, immer wieder mal jetzt auch USL-Spiele zu zeigen, um dann perspektivisch irgendwann in der Zukunft mehr USL zu zeigen, eben weil sie was Besonderes sind. Aber klar, für die USL ist das super. Das zeigt ja, das Interesse ist da. Und es gibt natürlich auch den Fernsehsendern dann das Signal, so hey, das Spiel haben sich doch viel mehr Leute angesehen als erwartet. Wir können da auch häufiger Spiele zeigen.
Kurz doch als kleiner Kontext am Rande. In den letzten Jahren war es eigentlich immer so, dass der Hauptsender des jeweiligen Übertragungsrechteinhabers aus- und gewählte Spiele gezeigt hat. Also ursprünglich war es ja hauptsächlich ESPN, die bei ESPN Plus die Spiele gezeigt haben und dann halt eben beim Haupt-ESPN oder beim spanischen Ableger dann die Spiele gezeigt haben, wenn die quasi die besonderen waren. Und das ist jetzt halt eher bei CBS, beziehungsweise CBS Sport Colasso und so weiter der Fall. Mich freut's, war ja eine unterhaltsame Partie und San Antonios erste Pleite der Saison. Werbung für die USL ist immer gut. Und ich denke, spätestens wenn die erste Liga losgeht, braucht man einen guten TV-Rechte-Deal. Und wenn jetzt mit angefangen wird, noch mehr Augen auf sie zu ziehen, umso besser.
Definitiv.
Stichwort CBS. Die kommende US Open Cup-Runde, also die dritte bis zum Finale, werden ja dann ausschließlich bei CBS und deren Spartensendern gezeigt. Was heißt, für uns wird es ein bisschen schwierig, die Spiele zu gucken, denn wir brauchen dann eine VPN. Aber, jetzt mega Überleitung, die zweite Runde, die wurde ja noch auf YouTube übertragen. Und da gab es einige interessante Spiele, die knapp, ich glaube, vor einer Woche gespielt worden sind. Welche von den Ergebnissen, liebe Anne, haben dir denn gefallen, dich überrascht oder generell waren für dich irgendwie interessant?
Also wir fangen am besten einfach mal mit dem einen Spiel an, wo wir unterschiedliche Perspektiven haben, weil mich hat dieses Spiel mal wieder wütend gemacht. Dich hat dieses Spiel wahrscheinlich happy gemacht. Selbstverständlich spreche ich über Hearts of Pine gegen Hartford. Und Hartford hat es geschafft, gegen diesen Neuling, der ja auch noch eine Liga drunter spielt, zu verlieren. Und also diese Mannschaft hat mittlerweile wirklich mehr Karten zumindest in der USL Championship oder rote Karten, als sie überhaupt Tore gemacht haben. Und ich hatte ja in der letzten Folge schon sehr viel zu Hartford gesagt, dass es ändert sich da auch nicht. Von daher, ja, wahrscheinlich sogar auch ein durchaus überraschender Sieg für Hearts of Pine, aber für Hartford mal wieder zerschmettert, könnte man sagen.
Was das Spiel angeht, kann ich nur meinen englischen Fallen Leaves Podcast empfehlen. Da habe ich nämlich das Spiel letzte Woche ausführlich seziert. Da müsst ihr euch alles leiden nicht weiter antun. Aber ja, was die Spiele angeht, muss ich sagen, fand ich das Ergebnis sogar nicht krass überraschend. Nicht, weil ich Hartford besonders blöd finde, sondern einfach nur vom Spiel her war es halt irgendwie ein Spiel, was in beide Richtungen hätte gehen können. Überraschend hingegen war der Sieg von El Farolito, unseren Burrito Boys aus dem Amateurfußball, denn die haben den bisherigen Überflieger aus der zweiten Liga, Monterey, besiegt. Auswärts bei Monterey Bay. Sie sind jetzt das am weitesten gekommene Amateurteam und bekommen eine $50.000 Prämie dafür. Und ja, sie haben mal eben einen Zwei-Ligen-Unterschied gut gemacht und Monterey rausgekegelt. Das freut mich. Die sind immer so eine kleine Überraschungsmannschaft im Open Cup und zeigen das auch mal wieder in der neuen Auflage.
Wenn wir dabei sind, dann können wir auch über Des Moines sprechen, die ja auch wieder gespielt haben. Und wir erinnern uns ja aus dem letzten Jahr, da ist dieses Team vor allem damit aufgefallen, dass sie einfach sehr hochkarätige ehemalige Spieler verpflichtet haben für den US Open Cup, die dann da ein bisschen für mal mehr, mal weniger Wirbel sorgen. Und das haben sie auch in diesem Jahr gemacht. Sie haben ehemalige Nationalspieler unter anderem mit dabei. aber vor allem auch Spieler, die unter anderem in der MLS gespielt haben und da sehr, sehr viel Erfahrung haben. Ein Dex McCarthy beispielsweise, ein Bradley Wright Phillips, ein Sasha Kljestan und viele weitere. Man kann sagen, wie es ist. Sie haben gegen Omaha gespielt. Omaha, die in der Saison ja bisher nicht ganz so gut dastehen, aber man kennt Omaha im Pokal. Da sind sie einfach, da sind sie quasi Todesengel für fast jedes Team. Das war auch in dem Fall der Fall, weil Omaha hat sich mit 1-2 durchgesetzt. Kljestan ist dann auch mit einer gelb-roten Karte vom Platz geflogen. Relativ früh sogar, in der 69. Minute. Und ja, Oma hat auch recht früh geführt, nach 16 Minuten und nach 35 Minuten stand es 2-0. Benny Feilhaber, der lange Zeit bei Sporting Kansas City in der MLS gespielt hatte und ich meine auch Nationalspieler war, konnte noch einen Elfmeter verwandeln. Ansonsten hatten die alten Herren da nicht mehr ganz so viele Chancen. Aber sie sind bis dahin wieder gekommen, hatten hoffentlich Spaß zusammen und Omaha geht in die nächste Runde und kann dann da wieder ein paar Leute erschrecken.
Es wird sogar noch lustiger, wenn du weißt, dass die Karte an Kljestan auf der Bank gekommen ist. Also er saß gar nicht mehr auf, er war nicht mehr auf dem Platz, er saß auf der Bank und ist dann vom Platz quasi in die Duschen geschickt worden. Sieht man auch nicht häufig, dass du schaffst, als Spieler von der Bank verwiesen zu werden. Ja, ansonsten, überraschungstechnisch, wenn man es denn so nennen will, ich bin da tatsächlich gegen, ist der Sieg von Columbus Crew 2, die gegen Lexington 3-0 gewonnen haben. Ja, rein theoretisch, Drittligist wirft Zweitligist raus. Wenn man aber weiß, dass Lexington bis vor kurzem noch Drittligist war und jetzt ihre erste Saison in der zweiten Liga spielt, finde ich das noch nicht so krass überraschend, um ganz ehrlich zu sein. Denn so krass war jetzt Lexington auch noch nicht in der USA Championship bisher, dass ich die jetzt als Stärkenunterschied wirklich sehen würde.
Was man aber, naja, du musst bei Columbus Crew 2 schon sagen, die Mannschaft ist sehr jung und beispielsweise der Doppeltorschütze Adams ist gerade mal 16 Jahre alt. Und Ortiz, der auch noch ein Tor gemacht hatte, ist auch erst 17. Also das ist wirklich eine sehr junge Mannschaft, auf die sie da getroffen sind. Aber klar, man kennt es ja auch, selbst wenn man gegen die jungen, dynamischen Boys spielt, die wollen natürlich gewinnen, die legen sich da kräftig ins Zeug. Lexington nimmt seine Erfahrungen mit.
Es gab noch einen MLS Next Pro gegen USL-Sieg und das war das Washington Derby zwischen Tacoma Defiance, aka Seattle Sounders 2, und Spokane Velocity. Da hatte Tacoma in der Verlängerung mit 2-1 gewonnen. Für die MLS-Fans unter euch vielleicht nicht ganz uninteressant. Und vielleicht noch interessant, einfach nur vom Charakter her, es gab das erste Pflichtspiel Chattanooga Derby zwischen dem Chattanooga FC und den Chattanooga Red Wolves. Zwischen beiden gibt es ja nicht gerade Liebe aufgrund der Territorial Rights und dass eben der Chattanooga FC gerne in die USL gekommen wäre vor einigen Jahren, es einen ewigen Streit gab und lange Rede kurzer Sinn, Schlammschlacht zwischen Chattanooga FC, den Red Wolves und Chattanooga FC und der USL. Und dieses Spiel ging 1-1 aus und im Elfmeterschießen an die Red Wolves. Und es gab über 12.000 Zuschauer bei dem Spiel, was interessanterweise gerade mal das viertbestbesuchste Spiel in der Chattanooga FC-Geschichte war. Unterm Strich, die Hassmannschaft gewinnt, haben sogar versucht, die Fahne von den Red Wolves auf dem Feld von Chattanooga zu platzieren. Und ja, war eine sehr wilde Partie. Unterm Strich für die sogenannten Heels in der kleinen Situation.
Es gab außerdem im US Open Cup ein Miami Derby. Inter Miami 2 gegen Miami FC. Und da hört man schon an den Mannschaften, das kann ja nur ein hochklassiges Spiel werden. Die Partie endete mit 0-1. Das einzige Tor fiel in der 84. Minute. Ich glaube, das war nicht ganz so spannend. Also ich habe es jetzt nicht gesehen, aber wenn ich mir auch die Statistiken ansehe, Inter Miami hatte einen Torschuss und Miami FC hatte 7 Torschüsse. Ja, es ist das, was man eigentlich fast erwartet. Wir kennen ja Miami aus, oder Miami FC schon aus der Championship, wie es da für sie läuft. immerhin an der Stelle haben sie den Sieg bringen können.
Als letztes möchte ich mal ganz kurz ins Wespennest treten oder pinkeln, denn ein gewisser Nader Jindrawi spielt nicht mehr im US Open Cup, denn seine Mannschaft, Los Angeles Galaxy 2, oder wie sie heute heißen, Ventura County FC, die haben im Open Cup gegen El Paso verloren, und zwar gegen mit 0-3. El Paso ist also weiter und die zweite Mannschaft der Galaxy ist raus. Jetzt gibt es die dritte Runde, die wird für euch und für uns nächste Woche stattfinden. Dort treffen die Sieger der zweiten Runde auf die USA Championship Playoff-Teilnehmer der letzten Saison. Die spielen ihre Spiele am Dienstag und am Mittwoch amerikanischer Zeit aus. Und die Gewinner treffen dann in der vierten Runde auf die MLS-Teams. Heißt nochmal ein ganz großer neuer Motivationsschub für so einige Teams, dann doch gegen die großen Namen spielen zu dürfen. Aber das eben dann erst in der Zukunft, denn Runde 3 ist eben erst nächste Woche.
Genau.
Hast du sonst noch was zum Open Cup?
Ich muss sagen, er hat weniger überrascht, als ich es erwartet habe. Bietet trotzdem Potenzial für einige noch weiter spannende Spiele.
Das ist doch ein schönes Fazit. Ich würde sagen, damit machen wir ein kleines Päuschen. Und wenn wir dann zurück sind bei Sideline, dem USL-Podcast, geht es auch, oh Überraschung, wieder um die USL. Bis gleich.
Drei Kugeln, eine Nacht in Südlondon und ein Mann, der nicht sterben wollte. Cass Pennant, einst Kopf der berüchtigsten Hooligan-Gang Englands, misshandelt als Kind, gefürchtet als Erwachsener. Und doch kein Verbrecher, sondern ein Mensch, der einfach nur dazugehören wollte. Cass Pennant, Attentat auf eine Hooligan-Legende. Die Geschichte eines Lebens zwischen Gewalt, Identität und der Suche nach einem anderen Weg. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Tatort Sport. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei unserem namensgebenden Ligen und ich würde vorschlagen, nachdem wir gerade die Herren der Schöpfung bewundert haben, geht es zu den Frauen, denn da gab es in der Super League eine Florida-Derby und auch das letzte Florida-Derby der regulären Saison zwischen den Damen von Tampa Bay Sun und den kurzzeitigen Tabellenführerinnen vom Fort Lauderdale United. Mit dem Blick auf die Partie, liebe Anne, was waren so deine Eindrücke?
Mein Eindruck war, dass Tampa Bay den Sieg mehr wollte. Das hat man daran gesehen, dass sie sehr viel zum Ball gerannt sind, sehr viel um den Ball gekämpft haben, einfach immer noch so den letzten nötigen Meter gemacht haben, den man sonst oftmals eben nicht nochmal geht und einfach da mehr Kampfgeist gezeigt haben. Wenn man den Ball verloren hat, ist man schnell wieder zurückgerannt, hat versucht, ihn wiederzubekommen. Oder aber wenn man gesehen hat, dass die Gegnerin gerade den Ball hat, aber vielleicht gar nicht so gut dasteht, dass man dann versucht, diesen Ball zu bekommen. Und ich finde, das hat sich bei Tampa Bay durch das ganze Spiel gezogen und hat so ein bisschen das Indiz dafür gegeben, halt, wer wirklich diese Partie gewinnen will.
Gehe ich mit, war auch so mein Eindruck. Ja, wir beginnen mal mit der 21. Minute, denn da gab es die erste richtig gute Chance für die Jungs aus, oder für die Jungs, würde ich gerade sagen, für die Damen aus Tampa. Der Ball war ein sehr schöner Schuss, allerdings konnte eine Verteidigerin den Ball auf der Linie klären. Und das war doch eine sehr schöne Szene, wie ich fand. Denn oft sieht man ja dann, dass die Verteidigerin den Ball schlägt oder der Ball irgendwie reintrudelt. Und da war es mal eine gute Arbeit der Verteidigerinnen, was mir sehr gut gefallen hat. Nach den diversen verkackten Szenen, die wir bei Phoenix zum Beispiel neulich betrachten durften.
Allerdings gibt es schon 10 Minuten später eine Szene, die ist so ein bisschen symbolisch dafür, was ich gerade eben schon mal gesagt hatte. Der Ball ist eigentlich bei Fort Lauderdale. Man hatte ihn gerade im eigenen Strafraum gehabt, ist schon wieder ein bisschen rausgekommen und stand so ja, ein paar Meter noch von der Mittellinie etwa entfernt. Und dann passiert aber genau das, was ich vorhin mit Kampfgeist meinte. Jordan Lissow ist diejenige, die sieht, ja, hier ist zwar eine Verteidigerin, aber die scheint den Ball nicht wahnsinnig sicher zu haben und geht einfach in den Zweikampf. Und sie gewinnt diesen Zweikampf. Und von da an hat sie es recht leicht, dass sie mit dem Ball Richtung Strafraum laufen kann und oder ja, bis kurz vor den Strafraum und dann einfach abzieht. Blöder Ballverlust im Prinzip. Man hat ihn sich sehr leicht abnehmen lassen und der führte dann sehr schnell zum Tor.
Stichwort Tor. Ich möchte ganz kurz über die Keeperin von Tampa reden. Das ist nämlich Ashley Orcus. Die startete in der Saison als Stammtorhüterin mit einigen guten Paraden, wurde dann aber recht schnell aufgrund von ein paar wackeligen Spielen auf die Bank verbannt und darf aktuell wieder spielen. Und ich finde, in der Partie hat sie genau beide Seiten wieder gezeigt. Sie hatte ein paar sehr gute Paraden und ein paar Szenen, wo man merkt, da waren Wackler drin. Und für mich die letzte relevante Szene der ersten Halbzeit war für mich auch die beste Szene von ihr. Denn es gab für einen guten Angriff von Fort Lauderdale, die quasi versuchten, das Tor von Tampa zu kopieren, nur auf der anderen Torwartecke. Es gab also einen sehr schönen Schlenzer auf die rechte obere Torwartecke und Ashley Orcus konnte den Ball übers Tor fausten. War eine schöne Parade, wie ich fand, war sehr gut aussehend für sie und eben auch so, wie ich fand, die beste Szene von ihr in der Partie.
Ja, also die Szene ist auf jeden Fall auch aufgefallen. Ich hätte ansonsten in der 79. Minute die nächste Szene.
Kannst du gerne nehmen, ist auch meine letzte Szene von der Partie.
In dem Fall ist es so die ganz klassische Situation. Der Ball kommt von der rechten Seite aus in den Strafraum als flacher Pass und dort steht dann Ava Tankersley, vermute ich. Tankersley? I don't know. Die mittig steht, also sie steht genau da, wo sie wirklich stehen soll, mittig vorm Tor, bekommt ihn, kann ihn direkt ins Tor machen. Ganz leichte Geschichte. Die Verteidigung von Fort Lauderdale steht da nicht gut, muss man sagen. Es ist zwar eine Verteidigerin in ihrer Nähe und auch die Torhüterin steht ja eigentlich gegenüber, aber das passt alles von vorne bis hinten nicht zusammen und führt eben dementsprechend zum Tor.
Kann man nicht besser zusammenfassen. Ja, ansonsten kann man noch sagen, dass Fort Lauderdale durchaus ein paar Chancen hatte, aber dann hat Orcus den Ball halten können, auch bei, wenn es bei mehrmaligen Szenen nicht wirklich beim ersten Versuch war. Also es gab zum Beispiel einen hohen Schuss, der quasi unter die Latte gegangen wäre. Da hat sie versucht, den Ball wegzufausten. Der Ball prallte dann von ihren Fäusten ab und wäre quasi Richtung rechten Innenpfosten gehoppelt, sodass sie nochmal hinterher springen musste, um den Ball endgültig zu klären. Unterm Strich, sie behält eine weiße Weste. Tampa Bay gewinnt das letzte Fort Lauderdale Derby der regulären Saison. Und ich fand es unterm Strich auch ein bisschen überraschend mit dem Blick vor die Partie. Denn Tampa war bisher immer so ein Mittelklasse-Team, würde ich sagen. Nicht schlecht, nicht gut. Und vor ein paar Wochen redeten wir erst gerade drüber, dass Fort Lauderdale Tabellenführerinnen geworden sind. Und daher, schöner Sieg für die Damen und nicht zwingend erwartet.
Ich glaube, was Fort Lauderdale auf jeden Fall aus dieser Partie mitnehmen muss, du hast es gerade eben schon mal gesagt, sie hatten ja Chancen. Und die Chancen, die sie hatten, waren jetzt auch gar nicht so schlecht und das waren jetzt auch nicht so wahnsinnig wenige gewesen. Sie haben also durchaus auch einen guten Spielaufbau gehabt, aber im letzten Drittel hat es nicht funktioniert. Eine Sache, die besonders aufgefallen ist, sie haben es immer wieder mit Distanzschüssen versucht, aber die sind natürlich recht unerfolgreich. Daran müssen sie auf jeden Fall noch arbeiten. An sich war das aber gar keine so schlechte Partie.
Kann ich nur so unterschreiben. Und ich würde sagen, wir gehen mal von einer gar nicht mal so schlechten Partie in eine Partie, die vielleicht nicht schlecht war, wobei ein Team sehr schlecht aussah, in nur knapp 5 Minuten. Wir wechseln in die USA Championship, also in die zweite Männerliga der USA. Und dort gab es eine Partie zwischen zwei Mannschaften, die vorher auf dem gleichen, eher niedrigen Niveau eingestuft wurden. Oakland Roots zu Hause im wunderschönen Oakland Coliseum gegen den aktuellen Vizemeister Rhode Island. Letztere sind ja nicht gut in die Saison gestartet. Daher die Frage an dich, was war so deine Vorerwartung vom Spiel und wurde sie am Ende auch erfüllt?
Also meine Erwartung war eigentlich, dass wir ein durchaus spannendes Spiel erleben werden. Mit zwei Teams, die sich da in dieser Partie auf Augenhöhe begegnen. Das war letztendlich aber nicht so, kann man sehr direkt sagen. Was außerdem auch aufgefallen ist, die Anzahl der Zuschauer ist ja sehr rapide gefallen. Also beim letzten Spiel, über das wir gesprochen hatten, waren es ja über 20.000 gewesen. Und jetzt haben wir da knapp 5.000. Den Unterschied sieht man schon. Also die allermeisten Plätze sind leer. Und die Fans wirkten auch die Partie über nicht besonders begeistert von der Leistung ihrer Mannschaft. Das steht in keinem guten Oben da in Oakland. Da muss man, glaube ich, auch mal wieder versuchen, die Fanszene ein bisschen zu bekommen. Aber die wird man nur durch Siege bekommen.
Stichwort Siege. Oakland hatte die erste richtig gute Szene in der 18. Minute. Denn sie haben es geschafft, mit einem Lupfer alle Linien oder alle Reihen der Verteidiger und Mittelfeldspieler von Rhode Island zu überlupfen, sodass Wolfgang Prentice relativ alleine auf das Tor von Koke Vegas zugehen konnte. Sein Schuss ging allerdings am linken Pfosten vorbei und war so auch für mich einfach mit die beste Szene in dem ganzen Spiel, was Oakland anging. Und wenn die in 18 Minuten fällt, beim Spiel, das 90 Minuten geht, sagt das wahrscheinlich schon so einiges aus.
Kann man leider nichts gegen sagen. Ich springe mal in die 30. Minute. Dort fällt nämlich das erste Tor. Und in dem Fall ist es, in der 40. Minute, Entschuldigung. In dem Fall ist das ein bisschen wie auch in der Super League zuvor, wo ja das 1:0 daher entstanden war, dass einfach so im Mittelfeldbereich dem Verteidiger der Ball abgenommen wurde. Und hier ist es exakt das Gleiche. Der Verteidiger verliert den Ball im Zweikampf, er passt nicht auf, sieht nicht oder achtet nicht darauf, wie nah der Angreifer ist, hat den Ball nicht unter Kontrolle, lässt ihn sich sehr, sehr leicht abnehmen. Und dann ist es sehr einfach, ein kurzer Querpass in den Strafraum und da steht Digba. Und Digba nutzt solche Chancen natürlich dann hervorragend und macht das 1:0.
Es gab kurz darauf direkt das nächste Tor, und zwar nur eine Minute später. Und das war tatsächlich recht hübsch, allerdings auch eine recht klassische Situation. Denn McIntosh hält erstmal einen sehr guten Fernschuss, kommt aber nicht schnell genug wieder auf die Beine. Clay Holstedt sieht den immer noch quasi herrenlos rumtrudelnden Ball, sprintet hin und haut den Ball in einem Drehschuss voller Wucht ins Tor rein. Damit 2:0 für Rhode Island und McIntosh hätte auch gleich liegen bleiben können.
Ja, das hätte er machen können, aber wir sind in der 45. plus 5. Minute und ich glaube, er hatte Hunger und wollte sich, keine Ahnung, einen Hotdog holen oder so, weil er verlässt sein Tor. Er verlässt sein Tor sehr, sehr weit. Man könnte fast sagen, der Anstoßpunkt ist ihm näher als sein eigener Strafraum. Und das ist leider eine ganz doofe Situation, weil in dem Fall ist der Ball gerade auf dem Weg Richtung seinen Strafraum, weil, klar, Rhode Island sieht es. Rhode Island sieht, da ist ganz schön viel Platz zwischen den Spielern, zwischen den Verteidigern und zwischen unserem Angreifer. Und da setzt man halt mal einen langen Ball nach vorne. Und ja, McIntosh sieht das auch, läuft weit aus seinem Strafraum aus, also wirklich sehr, sehr weit und verpasst den Angreifer. Na klar, er kann nicht mit den Händen rangehen, maximal mit den Füßen, dementsprechend umso schwerer ist es. Bedeutet aber auch, das Tor ist komplett leer. Es läuft zwar ein Verteidiger mit, aber der kann auch nicht mehr so wahnsinnig viel machen, sodass es dann ganz einfach ist, da das 3:0 in der ersten Halbzeit zu machen. McIntosh sieht da überhaupt nicht gut aus. Also er kommt definitiv zu weit raus. Die Entscheidung war völlig falsch, in meinen Augen so weit rauszugehen und sich dann auch die Möglichkeiten zu nehmen, den Ball auch irgendwie zu versuchen mit den Händen nutzen zu können, kann er ja nicht, weil er ja so weit aus dem Strafraum raus ist. Deswegen die für ihn positive Theorie, er wollte sich eigentlich einen Hotdog holen. Alles andere wäre schwer verzeihlich.
Ich finde ja, es wäre ein sehr schönes Grundfazit für die Partie, denn ich habe mir in der zweiten Hälfte tatsächlich nicht mehr viel aufgeschrieben, außer halt die Statistiken. Hattest du da noch irgendwas außer einer weiteren Torwart-Sektion?
Ja, wir müssen da nochmal über McIntosh sprechen, der wieder also noch mindestens zwei solche Aktionen hatte, wo er sehr weit aus seinem Tor rauskommt. Die eine Situation, es muss so roundabout um die 80. Minute herum sein. Da läuft er bis kurz vor die Strafraumgrenze und hüpft dann wie ein Hampelmann herum, um, keine Ahnung, den Angreifer zu irritieren oder um den Ball irgendwie abfangen zu können. Ich weiß nicht genau, was da seine Mission war. Auch diese Mission ist ziemlich fehlgeschlagen. Er hatte letztendlich mehr Glück als Verstand, dass der Baller nicht ins Tor gegangen ist. Aber seine torhüterliche Leistung war gerade in diesen Szenen, hat man das gesehen, nicht gut an dem Tag.
Bin ich ganz dabei. Also Oakland steht gerade wirklich sehr, sehr tief in der Western Conference-Tabelle. Sah auch bisher in den Spielen nicht gut aus. Und wenn die Heimfans seit dem 0-1 bei jeder größeren Szene sehr laut gebuht haben, sagt das wirklich einiges aus. Und ich bin sehr gespannt auch, wie das mit dem Stadion weitergeht. Denn von 26.000 Zuschauern auf knapp unter 5.000 ist nicht der beste Look. Und ich sag mal so, sportlich bietet das Team auch gerade recht wenig, um mehr Leute in das Kolosseum zu locken. Ich mache mir Sorgen um Oakland. Die glänzen ja sonst mit schönen Trikots und mit durchaus gutem Fußball. Jetzt haben sie ein sehr langweiliges neues Heimtrikot in Weiß und bieten keinen guten Fußball.
An sich, sie müssen aus dieser Partie lernen. Und vor allem auch ein McIntosh muss aus dieser Partie lernen und muss sehr, sehr schnell Konsequenzen daraus ziehen. Weil es ist ja auch leider bei ihm nicht das erste Mal, dass er damit auffällt. Und auch das restliche Team von Oakland, da müssen viele Videoanalysen herkommen.
Möchte ich gar nicht groß quasi noch widersprechen. Das ist die perfekte Meinung dazu. Und ich würde sagen, um beim Perfekt zu bleiben, man sagt ja so schön, three is a charm, also aller guten Dinge sind drei. Deswegen bleiben wir in Kalifornien. Wir bleiben sogar beim Thema 3, denn wir gehen jetzt in die dritte Liga, zur USL League One. Und da feierte A.V. Alter aus Lancaster in Kalifornien das allererste Heimspiel der Clubgeschichte und es war sogar ausverkauft, zumindest nach Angaben des Clubs. Knapp über 5.000 Zuschauer waren da. Und das Erste, was ich tatsächlich interessant fand in der Partie, war, dass es, glaube ich, zum ersten Mal seit Ewigkeiten einen Trikot-Anzeigefehler gab. Denn für die es nicht wissen, man bekommt vor den Spielen normalerweise die Startelf eingeblendet und das heute angezogene Trikot. Und da sah man, dass A.V. Alter in einem hellen Trikot spielt und Westchester in einem dunklen Trikot. Auf dem Platz war es dann genau andersrum, was dann ein bisschen dauerte bei mir, bis ich das registriert habe und ich fand es irgendwie sehr lustig, weil es irgendwie das Spiel komplett auf den Kopf gedreht hat, wo ich dachte, wieso führt denn jetzt plötzlich Westchester? Laut Ticker sollte doch eigentlich A.V. Alter führen. Das war so mein erster Eindruck bei der Partie. Fand ich irgendwie lustig.
Zu deiner Verteidigung muss man aber auch sagen, du konntest an sich ja auch gar nicht sehen, wer da in diesem Trikot steckt, weil der gesamte Platz so dunkel war, dass man, böse Zungen sagen, nicht so wahnsinnig viel erkennen konnte von dieser Partie, von den Spielern, von den Trikots. Also eine sehr, sehr schattige, dunkle Angelegenheit. Wir hatten das ja bei Hearts of Pine jetzt auch schon mal, die ja ihr, ich glaube, es war das erste Ligaspiel gewesen, oder? Oder war es, nee, es war Pokal.
War Pokal.
Das hatten sie ja auf dem Fußballplatz einer Highschool gemacht. Und auch dort gab es zwei Lampen, die ein bisschen Licht gespendet haben, aber sehr, sehr wenige Lampen. Das erinnerte mich sehr daran. Und vielleicht ist das aber auch eine Taktik, dass du einfach es sehr dunkel lässt, es kostet weniger und du kannst den Gegner damit ein bisschen verwirren.
Gute Taktik. Ich glaube, bei Erdem hat er die Stromrechnung nicht bezahlt. Das war wahrscheinlich so ein bisschen ein geheimes Spiel. Man wollte nicht, dass die Polizei kommt und irgendwie da Ärger macht. Also hat man Licht, das man eh nicht mehr hatte, nicht benutzen dürfen. Taschenlampen waren verboten, also hätte man die Cops ja gerufen. Also spielte man dann im Dunkeln. Was eigentlich nur unterhaltsam war, denn in der 9. Minute gab es gleich das erste Tor. Und zwar für die Heimmannschaft, für A.V. Alter. Und das war ein eher klassisches Tor. Es gab eine Flanke in den Strafraum. Alaribe fällt so ein bisschen quasi hin und schafft es, den Ball im Fallen ins Tor zu boxieren. Jacobin im Tor von Westchester konnte dann nichts mehr machen. Und so geht die Heimmannschaft vor über 5000 Fans in Führung.
In der 27. Minute bauen sie ihre Führung sogar nochmal aus. In dem Fall ist es eine, nennen wir es mal, halb hohe Flanke. Speziell, ob man es wirklich Flanke nennen möchte oder nicht. Aber da geht so ein halb hoher Ball in den Strafraum und landet bei Villa-Lobos. Und der macht, was er machen soll, nämlich das Tor. Es war ein bisschen wie davor die Situation schon mal. Sie haben es aber sehr souverän und sehr sauber gemacht. Von daher durchaus verdientes Tor. Und von Westchester kam da nicht ganz so viel.
Es gab tatsächlich so eine Szene, wo ich sagen würde, dass Westchester gut gespielt hat. Und das war in der 57. Denn da hatte J.C. Obregon einen sehr, sehr schönen Seitfallzieher. Der Ball wäre wahrscheinlich auch reingegangen, hätte der Keeper Aviles den Ball nicht über die Latte gefaustet. Das war eine gute Chance für Westchester, war, wie ich auch fand, mit das Beste in der Partie von denen. Also viel kam da tatsächlich gar nicht.
Ja, ich stimme dir dazu. Viel mehr habe ich ehrlich gesagt von Westchester in dieser Partie dann auch nicht gesehen. Da fehlte alles. Also das war nicht ihr Tag, definitiv nicht.
Sie schwanken auch, finde ich, bisher so zwischen Genie und Wahnsinn. Es gibt so ein paar Spieler, da sehen sie ganz gut aus. Dann wieder Spieler, da sind sie gefühlt nicht auf dem Platz. Den einzigen Grund, den ich hier halt sehen muss, ist halt echt die krasse Anfahrt. Also vom New York State bis nach Kalifornien ist schon eine lange Ochsentour. Also ich weiß zum Beispiel von meinen Hearts of Pine, die nach Washington gefahren sind. Die hatten eine 15-Stunden-Reise, One-Way. Das dürfte bei Westchester ähnlich gewesen sein. Vielleicht hatten die so ein bisschen mit dem Jetlag und allem zu kämpfen. Aber sportlich. AV Alta gewann völlig verdient vor heimischer Kulisse und ausverkauftem Stadion mit 2-0. Sah durchaus gut aus. Ich würde mir halt nur wünschen, dass man halt in Zukunft ein bisschen mehr Licht anmacht, damit man die Trikots sehen kann, damit man auch vielleicht die Spieler besser erkennen kann. Aber hey, erstes Spiel, man hat noch so ein bisschen Welpenschutz. In Zukunft finden sie den Lichtschalter.
Ja, wollte ich gerade sagen, vielleicht haben sie den einfach noch nicht gefunden. Es hatte niemand die Anleitung vom Stadion, wo was ist. Aber ja, der Rest hat ja soweit funktioniert. Aber klar, das Licht muss auf jeden Fall an, weil du willst ja deine Trikots auch verkaufen und wenn die keiner sieht, kannst du sie nicht verkaufen.
Die haben bestimmt einfach den Lichtschalter übertapeziert und deswegen findet die keiner.
Oh, das wäre natürlich schlecht. Aber vielleicht ist der auch wirklich in irgendeiner Ecke. Und bis sie den gefunden haben, vergeht noch ein bisschen Zeit.
Stichwort Zeit. Ich weiß, du bist am Wochenende immer eine sehr beschäftigte Person, aber angenommen, du hättest Zeit, Langeweile und nennen wir es mal haustierfreie Zone. Gibt es denn da eine Partie oder mehrere, die dich am Wochenende interessieren würden oder die du zumindest für die Zuhörer interessant findest?
Auf jeden Fall. Am Samstag gibt es natürlich eine Partie, die mich interessiert, weil es ist Hartford und Hartford spielt zu Hause gegen Indy. Die Uhrzeit ist sehr, sehr gut, weil es ist 20 Uhr, also das kann man sich durchaus ansehen, wenn man die Zeit hat. Für Hartford könnten das vielleicht, weil Indy ja auch noch nicht so gut drin ist, nett gesagt, die Möglichkeit sein, die ersten Punkte mitzunehmen, vielleicht sogar zu gewinnen. Weil wenn sie gewinnen, dann könnten sie am Ende vor Birmingham sein.
Durchaus ein guter Punkt. Ich muss sagen, mich würde in der Partie oder in der Championship durchaus noch interessieren, das Spiel zwischen Tampa und Loudon. Tampa ist irgendwie sehr schwankend aktuell, Loudon sogar Tabellenführer, zumindest zum heutigen Zeitpunkt. Und ich würde echt gerne mal sehen, wie Loudon weiter an der Spitze bleibt. Und ich traue ihnen da durchaus einen Sieg zu. Was immer noch ein kleiner Überraschungseffekt wäre, denn Tampa wird von vielen immer noch als mit Top 3, Top 4 Team gesehen. Und das fände ich sehr interessant. Und glaube, es ist auch eine gute Partie um 1:30 morgens. Da gibt es bestimmt schlechtere Qualitative um die Uhrzeit.
Ja, das stimmt. In der Super League haben wir eine Partie zwischen zwei Teams, die sich immer wieder mal um die Spitze prügeln, wenn auch vielleicht nicht ganz so direkt, nämlich Carolina Accent, spielen zu Hause gegen Brooklyn FC. Das Interessante ist, in der ganzen Liga, das haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, ist es alles noch sehr schwankend. du hast es vorhin bei, ich weiß nicht gerade, bei wem hattest du es vorhin beschrieben? Zwischen Genie und Wahnsinn. Das trifft dort gefühlt auf alle Teams auch zu. Und Carolina ist zurzeit auf Platz 1 der Tabelle mit 37 Punkten. Und Brooklyn, die jetzt zuletzt ziemlich geschwächelt haben, haben 33 Punkte. Also das könnte durchaus eine sehr interessante und abwechslungsreiche Partie werden. Und je nachdem, wer diese Partie gewinnt, könnte sich vielleicht doch jemand mal an die Spitze jetzt so wirklich absetzen.
Ich würde noch ein bisschen in die Liga One gehen wollen, denn da gibt es durchaus ein paar Partien, die ich gut finde. Wir hätten zum Beispiel die Partie von Naples gegen Richmond. Naples aktuell, könnte man sagen, das beste Team der Newcomer, spielt sehr, sehr ansehnlichen Fußball. Richmond ist durchaus wieder stabiler unterwegs und hat gerade erst Omaha besiegt. Heißt eine durchaus ansprechende Paarung und das noch zu einer ganz okayen Uhrzeit. Sonntagmorgen um 1 Uhr. Wäre durchaus ein Tipp wert, finde ich.
Ja, absolut.
Hattest du schon Birmingham El Paso?
Nein.
Dann möchte ich das noch als letzten Tipp empfehlen, denn die Partie ist nämlich am Sonntag um 23 Uhr deutscher Zeit. Also noch zu einer recht akzeptablen Uhrzeit und nicht tief in der Nacht. Und da könnt ihr sehen, wie sich Birmingham im ersten Spiel ohne Tommy Söhn an der Seitenlinie schlagen wird. Und sie treffen hier auf El Paso, einem Sorgenkind aus dem Westen, die doch recht gut in die Saison gestartet sind. Also ich sehe durchaus Potenzial für ein paar spannende Tore. Das wäre so mein letzter Tipp und das Wort zum Sonntag.
Klingt gut.
Hast du sonst noch was für die USL, Open Cup oder generell Zuhörer-Community?
Nein, erstmal nicht.
Gut, dann würde ich sagen, soll es das auch für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich für heute und auch bei den anderen Folgen fürs Zugehört haben. Das war Folge 127 von Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.